Ja, hallo Joe, wir machen jetzt den zweiten Teil unseres Interviews über den NTU Science Kongress, der am 3. bis 4. September in Berlin stattfinden wird. Du wirst auch selber einen Vortrag halten. Kannst du ein bisschen darüber sprechen, worum es da geht und warum du dieses Thema gewählt hast?
Gern. Ich bin seit etwa 10 Jahren in dem Feld. Also hatte anfangs habe ich sehr viel gelesen zum Thema Entheogene. Ich habe Grof, würde ich sagen, sehr studiert, Stanislav Grof, einer der wesentlichsten westlichen Autoren, habe mich aber nie wirklich rangetraut und bin dann irgendwann nach Jahren, eben jetzt ungefähr 12, 15 Jahre her, habe ich mich dann zum ersten Mal in so ein Setting getraut und habe mir da so ein Setting genommen, wo eine Gruppe arbeitet, also wo man ein ganzes Wochenende bucht, wo man Freitag, Samstag da ist und diese Erfahrung macht. Das hat mich sehr nachhaltig beeinflusst. Ich war zutiefst beeindruckt von der Erfahrung, von der Tiefe, von den möglichen Selbsterfahrungsaspekten, von dem mich selbst kennenlernen, von der Möglichkeit, ich nenne es manchmal Urlaub vom Ich, also kurzfristig für ein, 2 Stunden in einen non-dual, nicht-Ich-Zustand zu gehen und habe mich dann einfach in dem Feld bewegt, habe diese Seminare gemacht, habe selber für mich geforscht. Also ich würde sagen, ich habe jetzt 10 Jahre intensiver Forschung hinter mir und bin oft im Dialog mit Menschen. Oftmals wird klar, dass das ein wesentlicher Teil in meinem Leben ist und dann kommen oft so kritische Fragen. Und ich würde sagen, 2 Fragen tauchen immer wieder auf. Und da würde ich sagen, sind die Antworten, die ich so im Netz oder in Büchern finde, nur teilweise befriedigend oder nur in Englisch da an entlegenen Stellen. Und das wären so die 2 Fragen. Einmal ganz grundlegend, warum macht man das eigentlich? Ja, also es fragen da immer wieder Menschen auch so ein bisschen, wenn sie irritiert sind von dem Thema, ja, warum macht man sowas? Ja, wenn ich ein bisschen beschrieben habe, was da geschieht. Das wäre mal so die eine Frage, auf die ich antworten möchte in dem Vortrag. Und die zweite Frage ist, wenn es eher Menschen sind aus dem spirituellen Kontext, dann kommt oft so eine Skepsis, ob das irgendwas mit Erwachen, mit Aufwachen, mit Erleuchtung zu tun haben kann. Oft gibt es eine negative Voreinstellung gegenüber Substanzen, entheogenen Stoffen, Pflanzen. Und es kann irgendwie nicht sein, dass das, was sie selber so wertschätzen und anstreben, irgendwie auch was zu tun hat mit einem Thema, was sie nicht so mögen. Ja, also kurz gefasst wäre das, kann man durch entheogene aufwachen? Und wenn ja, warum? Und die 2 Fragen möchte ich quasi in einem relativ kurzen Talk mal beantworten und begründen. Ein bisschen auf eine, ich würde sagen, nicht so esoterisch, spirituelle oder schamanische Art. Ich wähle da mal eine Computermetapher. Also ich sage dann, die psychedelische Erfahrung kann verstanden werden als eine Denial und Service Attack. Also Denial und Service ist eine Art und Weise, wie man Computersysteme cracken oder zum Absturz bringen kann, ja? Indem man sie einfach mit Daten überflutet. Ja? Und das kann dazu führen, dass das System instabil ist, weil es nicht dafür programmiert ist, dass jemand ein Passwort eingibt, das 1 Million Stellen hat oder irgend sowas. Und dann bricht das System zusammen und was dann? Ja? Und so eine relativ technische Metapher wähle ich mal, um zu sagen, warum man das tut und was vielleicht geschieht, wenn das Bewusstsein, die Ich-Filter, das, was hier Kontrolle ausübt und den direkten Zugang zu dem, was ist, limitiert, aber auch nützlich strukturiert, wenn das zusammenbricht. So. Aus meiner Perspektive waren solche ein bisschen nüchternen technischen Beschreibungen hilfreich. Ich glaube, das ist eine Typsache, ob man das jetzt attraktiv findet. So, die einen haben eher einen Zugang, wenn man über Bilder spricht und über so wie die Schamanen eher arbeiten, ja, wo es dann eher um Krafttiere geht, um Seelenverwandte. Ich würde sagen, ich finde das heutzutage schon alles andere als lächerlich oder unzureichend. Ich würde sagen, es gibt verschiedene Sprachen, damit umzugehen. So. Und ich habe eher einen wissenschaftlich kritischen Hintergrund. Das hat zum Glück auch nie aufgehört. Es gibt immer wieder eine Stimme in mir, die das alles hinterfragt. Ist es real? Wieso glaubst du, dass es das ist, was du glaubst, was es ist? Ist das eine reale Erfahrung oder einfach nur eine Fantasie? Das läuft immer mit und in dem Kontext mag ich mal drüber sprechen, Also warum tue ich das eigentlich oder warum sollte man das tun? Und damit ist verbunden die Frage, wie sollte man dosieren, mit welchem Ziel das man erreicht? Weil ich erlebe, dass das gering dosieren recht populär ist. Es ist aber genau die Dosierung, wo quasi das Ich nichts riskiert. Ja. Wenn man klarer ist bei dem, was man eigentlich vorhat, kriegt man auch eine größere Klarheit darüber, welche sinnvollen Dosierungen bei welchen Substanzen angesagt sind. Und die andere Seite wäre eben dieses Spirituelle. Ja.
Gehst du auch darauf ein, auf den Rahmen, den man sich schaffen sollte, also für da zu experimentieren, also jetzt ganz praktisch, wie viel Zeit man haben muss, ob ein Mensch dabei sein sollte, der das versteht und der darauf eingehen kann. Redest du über diese ganz praktischen Dinge auch?
Das wird wahrscheinlich nur kurz und am Rande der Fall sein, weil wir zum Beispiel einen Talk vom Wolf Mirko Weinreich haben, der explizit zu dem Thema ist, der sich in seinem ganzen Talk nochmal damit beschäftigt, welche Settings gibt's, in welchem Kontext, ja, therapeutisch, wirklich Klient-Therapeut, Gruppe, also eher Richtung Selbsterfahrung oder vielleicht rekreational, wie man es nennt, oder auch hedonistisch oder auch spirituell. Da liegen die Settings und die Gestaltung, würde ich sagen, noch ein bisschen in der Zukunft. Ich sage zu den Settings nicht so viel, außer dass ich wahrscheinlich anmerken werde, dass bei den sehr hohen Dosierungen ein ganz anderer Betreuungsschlüssel nötig ist und eine andere Vorbereitung und also nochmal ein höheres Maß an Sicherheit geboten sein muss, um sich so im Unterfangen zu stellen. Ja. Das wird für mich auch so ein bisschen an der Metapher deutlich, weil das eigene System zum Absturz bringen, da hört man ja auch so ein bisschen, dass das nicht ganz ohne ist. Ja. Vielleicht bootet es ja nicht sofort wieder richtig oder es hängt da nochmal kurz. Also ich glaube, man hört schon mit, dass man dass das beispielsweise nichts ist, was man mal so alleine macht. Ja. Sondern eher in Begleitung von erfahrenen Leuten. Und vielleicht auch eher, nachdem man sich schon mal rangetastet hat an das Thema überhaupt.
Es geht ja im weitesten Sinne um Heilung oder würdest du sagen eher um Bewusstseinserweiterung oder Schärfung? Wie würdest du es ausdrücken?
Es ist wirklich beides. Ja. Meiner Erfahrung nach ist ein großer Aspekt Heilung. So wie wir das verstehen, in den Prozessen, in den Themen. Und gleichzeitig mag ich sehr an, man könnte sagen, der Lehrer, der an den Pflanzen steckt, oder wenn da eine Art Intelligenz drin ist, hat die auf jeden Fall wie so einen dauerhaften Link zum Non-Dualen. Also ich glaube, dass es Menschen nicht so oft passiert, dass sie in ihren Themen versacken und über Jahre darin so ein bisschen gefangen sind, wenn sie diesen entheogenen Weg gehen. Ich habe den Eindruck, es wird gleichzeitig immer gezeigt, dass es zum Teil um Heilung geht und zum Teil, es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, wir trennen das sprachlich oft, in der Erfahrung läuft es oft ganz parallel. In der Erfahrung gibt es oft einen Teil, der heiler wird, weil er ein Gefühl ausdrückt oder nochmal zurückgeht, etwas nochmal fühlt und gleichzeitig, es läuft die ganze Zeit parallel, wird komplett klar gesehen, dass es einfach dazugehört. Ja, dass es ohne Tränen die Freude nicht gäbe, dass es ohne Krieg wahrscheinlich auch nicht das Lichte gäbe. Also das Hell und Dunkel sich systemisch bedingen. Ich würde sagen, das ist in die Erfahrung wie eingeschrieben. Und das lässt sich da auch nicht rausnehmen. Und das finde ich sehr wertvoll. Man bekommt eigentlich immer beides. Ich würde sagen, am Anfang hat mich das irritiert. Am Anfang hat mich die Gleichzeitigkeit ein bisschen insofern irritiert, dass ich oft nicht wusste, auch in der Erfahrung, ja was denn jetzt? Also gibt es jetzt Dinge in mir, die ich lösen und befreien soll oder ist schon alles perfekt? Aber auch diese Irritation war hilfreich letztlich auf dem Weg. Ja.
Es geht ja darum, dass bestimmte Stimmungen entstehen für den Menschen und es gibt ja auch körpereigene Substanzen, also körperidentische Substanzen, wie sie genau im Körper vorkommen, die auf zum Beispiel auf die Stimmungslage einwirken. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Hormontherapie nach Dr. Rinkus, der also körperidentische Stoffe einsetzt, um den Hormonhaushalt zu verändern. Gibt es, kennst du da auch, oder wie stehst du zu Stoffen, die sowieso schon im Körper sind? Also wäre das nicht auch ein Ansatz, weil mit solchen Stoffen können praktisch keine Nebenwirkungen, keine negativen oder unerwünschten Nebenwirkungen passieren, weil der Körper eben schon auf diese Stoffe eingestellt ist. Es muss halt einfach nur die Dosierung einigermaßen stimmen.
Ich glaube, dass ich zu dem Thema, also erstmal nicht der Fachmann bin. Ja? Da mag ich jetzt auch nichts Falsches erzählen, was ich nur selber quasi beobachte, indem ich verschiedene Substanzen auch vergleiche, so wie mein Körper darauf reagiert, wie gut es mir in den nächsten Tagen geht, dass offensichtlich, bisschen wie das in deiner Frage drinsteckt, die Substanzen, die sehr nah am körpereigenen sind oder auch eben direkt der körpereigene Stoff sind, was es ja auch gibt, wie beim DMT zum Beispiel, dass die mir besser bekommen, weiß ich nicht, klingt ungenau ausgedrückt, aber es gibt wie nur, bisschen glaube ich, wie das in deiner Frage ist, so eine Art Instinkt, wenn das sehr nah an dem ist, was hier schon ist, ist es vielleicht naheliegender als irgendein Stoff, der ganz viele X und Ys drin hat, den es vielleicht in der Natur gar nicht gibt, den wir einnehmen und irgendwas mit uns macht, wo wir trotzdem immer nie wissen, was macht denn das in 20 Jahren oder was macht es überhaupt auf die Dauer mit uns. Also da würde ich sozusagen deiner Intuition so zustimmen. Und vielleicht wäre es auch wichtig zu wissen, ich glaube, viele wissen das nicht, dass bei den Entheogenen, anders als bei anderen Medikamenten oder Substanzen, die man zu sich nimmt, es sowieso sehr nah an der körpereigenen Chemie ist. Also entweder es ist schon ein körpereigener Stoff oder es wird ein körpereigener Stoff vermehrt ausgeschüttet oder die Wiederaufnahme, also das Abfließen, wird blockiert. Effektiv ist das, was wir beispielsweise bei einem MDMA-Zustand erleben, jetzt mal rein chemisch, nichts anders, als man ist gerade über beide Ohren verliebt. Ja? Wenn man in das Gehirn reingucken würde, zum Beispiel, wäre das, glaube ich, nicht zu sehen für den, der das analysiert. Nur das eine Mal lösen wir das quasi im Außen aus, indem wir einfach so schrecklich verliebt und glücklich sind. Und das andere Mal triggern wir das über eine Substanz. Ja.
Ja, da ist wohl auch noch einiges an Forschung vielleicht auch nötig, und also erforschen und ausprobieren und experimentieren. Das ist ja ein weites Feld. Eine etwas andere Frage: Wie ist es mit Einschränkungen durch bestimmte Gesetze jetzt noch im Umgang mit entheogenischen Stoffen? Hat das jetzt für den Kongress selber, gibt es da Einschränkungen, dass bestimmte Themen tabu sind, oder wie ist es überhaupt in der Szene? Fühlen sich die Menschen da eingeschränkt durch die Bestimmungen, so wie sie sind jetzt?
Also der Kongress konkret hat keine, oder auf den ersten Blick keine Einschränkungen. Ja? Die Gedanken sind frei in diesem Land, wir leben in der Demokratie. Denken und diskutieren darf man erstmal alles, solange sich das noch mit dem Grundgesetz deckt. Und das tun wir, wo ich eine Einschränkung sofort spüre. Ja, das ist, wenn Menschen sich für den Talk anmelden, dann stehen sie auf der Website oder sie haben den das letzte Mal gehalten. Und jetzt hat die Entheoscience-Seite nicht so ein ganz schlechtes Google-Ranking. Und dann ist es bei einigen Menschen so passiert, wenn man deren Namen jetzt eingibt, ist das erste oder vielleicht die ersten drei Treffer, die gefunden wären, ist dann halt das YouTube-Video und die Entheoscience-Seite zu ihrem Vortrag. Und dann höre ich ab und zu, so wollte ich jetzt nicht wahrgenommen werden als erstes. Also wenn das so das 10. Google-Resultat wäre, wäre ja gut. Aber wenn man meinen Namen eingibt und jetzt kommt gleich das, das ist mir so ein bisschen unlieb. Unlieb ist den Menschen das ja nicht, weil sie nicht zu dem Thema stehen, sondern weil das Umfeld um sie herum jede Menge Vorurteile hat, Nichtwissen, der Meinung ist, das ist irgendwas Böses, Giftiges, Verbotenes, was auch immer. Das wird auf die Leute reflektiert, vielleicht gibt es sowas wie Nachteile im Job. Also an der Stelle ist sowas wie Repression oder Einschränkung zu spüren. Viel mehr, würde ich jetzt aber auch sagen, ist es nicht, auf einer anderen Ebene, sagen wir mal, der explizit politischen, spüre ich eher schon, dass wir in sowas wie einem Frühling sind. Ja? Also, dass es da gerade einen Wandel gibt und dass die Entheogene falsch eingeschätzt worden sind und zu Unrecht in dieser Härte in das Betäubungsmittel geraten, in das Betäubungsmittelgesetz geraten sind. Ich glaube, das dämmert gerade vielen. Das dämmert gerade nicht nur Menschen, Therapeuten, das dämmert auch Polizisten und Staatsanwälten. Also auf der Ebene fühle ich mich jetzt nicht in einem schwierigen Feld, sondern eher so, dass es jetzt wie so ein Stück Arbeit ist. Wir haben keine millionenschwere Lobby, sonst wäre das längst gegessen, das Thema. Ja. Wir haben gewissermaßen als Kraft nur die Begeisterung und der Einsatz der Leute, ja, die Klicks, die Leute, die ihr Ticket kaufen, zu so einem Kongress kommen. Letztlich auch das ist ja ein Support dieses Anliegens. Und für mein Gefühl wird es in den nächsten Jahren, ich schätze mal, das werden jetzt nochmal so 5 bis 10 Jahre sein, dann wird sich die gesellschaftliche Einstellung zu dem Thema so geändert haben, wie sie das jetzt schon hat in den letzten 20 Jahren zu den Themen Spiritualität. Ich erinnere mich noch vage, dass vor 20 Jahren in Deutschland das Wort Spiritualität mainstreammäßig nicht benutzt wurde und eine eher negative Konnotation hatte. Also man musste das eigentlich erklären es hatte so was Sektiererisches. Das kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Ja? Oft, wenn der Wandel passiert ist, verstehen wir gar nicht mehr so richtig, dass das früher mal anders war. Ich habe mich so ein bisschen mit Medien beschäftigt und mit Bewusstsein und Bedeutung. Ich gucke da vielleicht genauer hin. Zu irgendeinem Zeitpunkt fing an, die Sparkasse diese Yoga-Plakate zu kleben. Ja? Und für mich war das so wie der Punkt, so jetzt. Das ist so wie ein Komet taucht irgendwo auf, jetzt erreicht es den Mainstream. Ja? Ob man das jetzt so gut fand oder nicht, was mit der Werbung verbunden wurde, sei dahingestellt. Ich will nur sagen, ein bestimmtes Denken, was vorher eine Subkultur war, hat sich so weit entwickelt, dass es in den Mainstream hinein gereicht hat und das kollektive Denken darüber hat sich geändert. Und ich glaube, mit den Entheogenen ist es genau dasselbe. Das findet jetzt zeitversetzt einfach statt. Da brauchen wir so ein bisschen langen Atem und irgendwie die Liebe zum Thema und ja, Herausforderung. Ich bin eigentlich so ein Typ, ich glaube, mich motiviert das auch. Also wenn mir jemand sagt, du darfst nicht und das gibt's nicht, dann kommt in mir sofort sowas wie, das wollen wir doch mal sehen. Also es gibt wirklich nichts, was ich da gerade beklagen könnte.
Kannst du was zur Altersstruktur zum Beispiel der Besucher des Kongresses sagen? Ist da auch sehr viel Interesse bei jungen Leuten?
Ja, deutlich. Ich freue mich auch so ein bisschen, dass du das fragst, weil das ist mir so ein Anliegen, wo ich jetzt nicht so ganz leicht habe, das durchzusetzen. Wir haben sehr viele junge Leute. Deutlich, ich würde sagen, unsere Altersstruktur ist deutlich jünger als an den ähnlichen Kongressen, die es zu dem Thema gibt. Breaking Convention oder Stichting Open. Das liegt daran, dass wir die Preise so moderat gestalten. Ich erinnere mich sehr gut, als ich studiert habe, bin ich auf sehr spannende Kongresse gestoßen, damals im Internet, und war völlig enttäuscht, dass die irgendwie 240 Euro gekostet haben oder Mark damals. Also ich konnte mir das schlichtweg überhaupt nicht leisten. Also nicht mal ich frage an, ob ich mit Karten abreiß oder so. Das fand ich damals ein bisschen komisch, weil ich dachte, naja, gerade die Leute, die jetzt studieren, die jetzt sich Gedanken machen, sind ja die, die in 20 Jahren mal in Ämtern sitzen und Entscheidungen treffen. Also gerade das Publikum sollte uns ja wichtig sein. Und deswegen halten wir den Preis für einen Kongress in der Qualität und der Größe so erstaunlich gering, ja, bei Tageskasse 80 Euro. Ich sehe aber auch, dass es funktioniert, ja. Also die nochmal gestützten Studententickets, die waren ruckzuck verkauft. Und ich glaube, wir wären ein sehr junges Publikum, was mich freut. So, das heißt für mich Zukunft letztlich, Zukunft und Leben.
Ja, und den Eintrittspreis, den könnt ihr so relativ niedrig halten, eben weil ihr ehrenamtlich arbeitet, du und dein Team, und weil die Referenten auch, ich weiß nicht, ob überhaupt nicht oder nur Teile der Reisekosten bekommen und so weiter.
Genau, also da geht ein ganz großer Dank an die Referenten, dass das so möglich ist. Dass wir ehrenamtlich arbeiten, ist auch eine gewisse Leistung. Die Referenten sind die, denen ich das erkläre, warum wir es so günstig machen wollen, dass die jungen Leute wichtig sind, verstehen die auch in der Regel sofort. Und ich verhandle das sehr individuell. Ich sage den Referenten dann, was brauchst du, um zu kommen? Es soll keiner draufzahlen. Und ich, also das ist was, wo ich mich sehr gefreut habe bei der NTO Science, wie gut das lief. Also von beiden Seiten. Ja? Also wie einvernehmlich und schön wir da ein Modell gefunden haben. Man könnte sagen, das Wirtschaftliche ist das, was von Anfang an super funktioniert. Ja? Wir haben noch nie miese gemacht, es waren immer alle zufrieden hinterher und jetzt darf das Ganze noch wachsen. So.
Ich habe gesehen, dass die Redner, glaube ich, 50 Minuten immer haben. Hat sich das irgendwie als ein gutes Mittelmaß herausgestellt?
Ja, da hören wir ganz viele Meinungen und zwar von der und von der Seite, immer sehr deutlich vorgetragen. Also entweder das war viel zu lang und man bekam Kopfschmerzen oder warum hatten die nur so kurz Zeit? Man ist da wirklich nicht in einer einfachen Position, um so einen Kongress zu gestalten. Letztlich habe ich mich sehr orientiert an den größeren und für mein Gefühl noch professionelleren Vorbildern. Wir haben jetzt 25 Minuten Talks. In der Regel, es gibt vielleicht zwei, drei Talks oder nur zwei, die länger gehen, dann die vollen 50 Minuten. Und es gibt immer zwei Speaker, die sich die 50 Minuten teilen. Ja, also dadurch haben wir ein sehr übersichtliches Programm. Zu jeder vollen Stunde beginnt ein neues Thema. Es gibt 10 Minuten Kaffeepause und 25 Minuten ist ein Talk. Das war ein hartes Ringen. Ja, die Sprecher wollen gern, die Referenten wollen gern mehr. Wir wollen gern Vielfalt abbilden in 2 Tagen in nur 3 Panelen und wollen sogar noch ein paar Räume freihalten für Open Space und für Kreatives, was sich direkt am Kongressort ereignet. Also 25 Minuten inklusive Gespräch. Das ist jetzt mal so das Modell, mit dem wir dieses Jahr ins Rennen gehen.
Würdest du sagen, dass es auch eine Art Missbrauch gibt von Drogen? Oder ist das jetzt nur diese Unterteilung, eben guter Gebrauch von Drogen und Missbrauch, ist das nur eine Unterteilung, die der Verstand irgendwie fordert?
Ja, ich glaube, das ist gut, dass der Verstand die ab und zu fordert, dass man sich, ich glaube, die Buddhisten nennen das unterscheidende Weisheit. Also, dass man auf die Frage antworten kann, was ist ein sinnvoller Gebrauch und was ist ein nicht so sinnvoller Gebrauch und was ist richtig schädlich, was ist gefährlich und was ist grob fahrlässig. Ich würde sagen, das bildet sich in vielen Talks ab. Da wird über Qualität gesprochen, über Dinge, die es braucht, die ungut sind. Und das ist jetzt sehr substanzspezifisch. Und wenn man von den Entheogenen jetzt noch gar nicht so viel weiß, dann würde man wahrscheinlich als erstes Abhängigkeit und Sucht assoziieren, ja, bei den Worten. Also ich erlebe das ganz oft, dass das so, dass man mir zuhört und dann aber sagt, na ja, aber ich würde dann bestimmt süchtig davon werden. So. Und dann sage ich, na ja, das ist aber ein Missverständnis. Also von Entheogenen kann man gar nicht süchtig werden. Es gibt Millionen Menschen auf dieser Welt, die in ihrem Leben schon mal LSD oder auch Ayahuasca konsumiert haben, aber es gibt keinen einzigen Süchtigen. Das liegt in der Natur dieser Stoffe. Die haben Himmel und Hölle in sich. Und süchtig wird man in der Regel nach Stoffen, die einem etwas geben, wonach man sehr verlangt. Also irgendwie Zucker oder ich fühle mich gut oder ich kann mich betäuben. Das ist aber mit der Substanzgruppe oder der Gruppe an Pflanzen und Pilzen, über die wir hier einen Kongress machen, gar nicht möglich. Also jemand, der was verdrängen will oder jemand, der die Wirklichkeit nicht mehr sehen will, der wird zu anderen Stoffen greifen, die dann auch abhängig machen. Aber das ist nicht möglich, das mit Ayahuasca, Magic Mushrooms oder LSD zu handhaben. Das heißt, der Missbrauch bezieht sich eher auf einen nicht fachgerechten Gebrauch. Was auf uns zukommt, ist sowas wie Marketing. Ja, ich würde sagen, es wird eine Kommerzialisierung geben. Das ist jetzt schon im Gange. Mit der Legalisierung gibt es natürlich sofort einen Schub in die Richtung, das ist jetzt die Chance. Ja, ich war als Versicherungsvertreter irgendwie nicht erfolgreich, dann mache ich jetzt ein auf Ayahuasca Travel in den Amazonas Regenwald und Ökologie und Menschenrechte sind mir ganz egal und ob das ein echter Schamane ist, ist eigentlich auch nicht wichtig, wenn die Kasse stimmt. Da sehe ich ein gewisses Bedrohungspotenzial, was so ein bisschen auf uns zurollt. Ja. Aber letztlich geht es da um die Mündigkeit der Konsumenten, hätte ich jetzt fast gesagt, das ist eigentlich ein hässliches Wort. Um die Mündigkeit der Menschen, ja, die mit den Dingen umgehen, dass sie ein Gefühl dafür bekommen, was, welche Angebote sind wertvoll und welche Angebote sind eher kritisch. Ja. Also ich hoffe, dass wir auf dem Kongress sehr viel immer auch wieder in den Talks zu dem, also auf die Frage Antworten haben. So, also ich nehme viele Sprecher als durchaus kritisch wahr. Und ich könnte vielleicht noch auf einer anderen Ebene zu antworten, weil ich diese Frage oft höre und ich finde sie wirklich eine sehr gute, wichtige Frage, um es gewissermaßen mehr bildlich und haptisch zu machen und nicht so kognitiv, wenn ich dann was erkläre. Das Weiße Rauschen ist ein Film, der in Deutschland, glaube ich, entstanden ist, wo ich sagen würde, der ist eigentlich wunderbar, um sich mal anzuschauen, wie das ist, wenn es schief geht. Ja, also diesen Film darf man sich ruhig anschauen, auch um, man könnte sagen, das Risiko im Umgang mit diesen Dingen sich mal anzuschauen. Er hat ein Happy End und dennoch ist es eine sehr schöne Erzählung über einen jungen Mann, der einfach mit seinen Freunden zusammen kifft und dann Pilze nimmt und dann die anderen, die werden irgendwie wieder normal, aber bei ihm wird es nicht wieder normal. Ja, und am Ende geht es dann Richtung Psychiatrie und die Leute wollen ihn da nicht haben, die Freunde und doch. Und so, das ist ein, sozusagen jetzt aufgrund einer Frage eine kleine Empfehlung. Das Weiße Rauschen finde ich einen sehr gelungenen Film, der gewissermaßen 90 Minuten eine Antwort gibt auf irgendwie Risiken, Nebenwirkungen, guter und nicht so guter Umgang.
Ja, manchmal hört man auch schon mal davon, dass diese Mittel unachtsam genommen werden, zum Beispiel als Mischkonsum in der Partyszene. Wie schätzt du sowas ein? Gibt es das wirklich oder wird das nur aufgebauscht, dieses Thema?
Na, das gibt es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wer es alles thematisiert. Ich selber, neben dem, dass ich mich auf meinem inneren Weg mit den Entheogenen beschäftigt habe, bin seit jetzt auch über 10 Jahren Mitglied in einem Verein, der nennt sich Eclipse und macht psychedelische Krisenbegleitung auf großen Festivals. Also wir haben da ein großes Zelt neben dem DRK und Menschen, die jetzt lebensbedrohlich in Schieflage geraten sind durch Drogenkonsum, gehören natürlich zum Roten Kreuz. Und Leute, die eher seelische Schwierigkeiten haben, Angstzustände, verwirrt sind, die werden dann bei uns betreut. Und über diese Arbeit, über 10 Jahre, habe ich durchaus einen tiefen Einblick bekommen in diesen Gebrauch von psychedelischen Substanzen auf Festivals, in der Goa-Psytrance-Musikszene. Und naja, da treffen die Substanzen auf die Menschen, die wir halt sind. Ja. Und da geschieht auch eine Menge, was nicht so klug ist. Wichtig ist mir dann allerdings zu sagen, dass verhältnismäßig, also würden die Menschen im gleichen Maße unvernünftig Alkohol trinken, wären die Schäden größer. Also die Idee, die im Mainstream noch so ein bisschen vorhanden ist, dass diese Stoffe so giftig und gefährlich ist, wird durch wissenschaftliche Untersuchungen eindeutig widerlegt. Also es ist deutlich weniger gefährlich, sich mit MDMA zu verschätzen, als mit Alkohol. Ja. Und also nicht, dass man mit MDMA nicht auch in lebensbedrohliche Situationen kommen könnte, ab Dosis mal 10. Einfach nur, wenn man gewissermaßen sich anschaut, es gibt dazu ja Studien, so, also wie viele Menschen sterben beim Konsum welcher Drogen, sind die legalen Drogen deutlich weiter vorn in der Rate, ne, der Unfälle resultierend aus zu viel, zu durcheinander, nicht geschlafen und ja, was man, zu wenig Wasser, zu viel Hitze. Das sind so die Faktoren, die alle unglücklich sind, und wenn die massiv zusammenkommen, dann gibt es Probleme.
Die Entheogene sind ja auch irgendwie anziehend, weil man eben nicht vorhersehen kann, was passiert. Und du hast es auch schon erwähnt, dass es eben auch zu Erfahrungen kommen kann, die man als unangenehm einstuft. Hast du in deiner Geschichte irgendwie erlebt, dass diese angeblich unangenehmen Erfahrungen auch einen bestimmten Wert haben?
Ich würde sagen, dadurch, dass ich von Anfang an erstmal gelesen habe, also Stanislav Grof, würde ich sagen, intensiv studiert und dann die praktische Arbeit begonnen habe, hatte ich einen sehr untypischen Start, wie ich jetzt so wahrnehme, zu den meisten Menschen. Also die meisten Menschen kommen irgendwie über einen Freundeskreis in Berührung, probieren mal aus und erfahren dann vielleicht auch mal was Tiefes oder Unangenehmes und lesen dann. Bei mir war das umgedreht. Durch das umgedrehte Lesen, ich finde das eigentlich günstiger so rum, war mir gewisserweise sofort klar, dass es wertvoll ist. Also die Frage, ob das wertvoll ist, die eigene Hölle zu erleben, da konnte ich gar nicht drüber nachdenken. Das hatte ich gewissermaßen theoretisch schon verstanden. Ja, weil ich würde so sagen, dass also beide Kräfte sind interessant. Das, was mich am meisten anzieht, wo ich die stärkste Attraktion spüre, man könnte auch sagen im positiven Sinne, ja, was ich am tiefsten ersehne, wovon ich träume, und gleichzeitig, was mich am meisten anwidert, was ich am meisten nicht abkann, wo ich zu Hass neige, und sei es der Nazi um die Ecke. Also beide Figuren oder beide Themen haben den gleichen Wert. So, wenn man sich tiefer anschaut, warum man so sehr liebt oder so sehr hasst, man könnte sagen, das ist fast so eine Art Kompass. Ja? Also da ist die meiste Energie gebunden in diesen Themen. Ja? Insofern bin ich auf die Zustände so losgegangen, dass ich nur nicht wollte, dass es zu heftig wird. Ja? Also nach dem Motto, lass noch was übrig von mir und irgendwie ist irgendwann auch mal wieder gut. So. Aber dass es sowas wie Bad Trips eigentlich gar nicht gibt, dass dieser Begriff eigentlich ein Missverständnis schon mal zeigt, das war mir von Anfang an klar. Und ich glaube, die Erfahrung ist dann auch anders. Also wenn man in der Erfahrung schon sieht, okay, jetzt wird es unangenehm, nehmen wir mal an, ich bekomme Angst oder auch unangenehme Gefühle im Körper, die Psychosomatik ist oft parallel, mir wird kalt, mir wird schlecht, ach, ich sehe nicht mehr durch, ich bin verwirrt, Angstzustände. Wenn ein Gewahrsein da ist, erstmal, dass das nichts ist, was von der Droge kommt. Ja? Viele Menschen denken dann, was heißt viele? Ich höre dann eben in diesem, sagen wir mal, nicht sehr gebildeten Partykontext, ja, da kommt dann sowas wie, das Zeug war wahrscheinlich nicht gut. Ist völliger Quatsch. Ja? Sie müssen einfach nur mal 3 Kapitel lesen, dann wissen Sie, dass Sie Himmel und Hölle gebucht haben, dass Sie aber nur Himmel wollten und dass irgendwann auch mal ein Stück Hölle um die Ecke guckt. Und dass diese Hölle aber Ihre ganz private Hölle ist. Die ist nicht drogenspezifisch, sondern jeder Mensch erlebt genau das, was er ins Unbewusste geschoben hat und wozu er sagt, das will ich auf gar keinen Fall. Und interessanterweise sind das sehr verschiedene Dinge. Also das, was ich auch in der Betreuung von anderen Menschen in solchen Gruppenerfahrungen erlebe als deren Hölle, ist für mich relativ leicht zu nehmen. Was ich aber als innere Hölle erlebe, können andere Menschen relativ entspannt erleben und aushalten. Also das ist sehr individuell. Und zeigt letztlich, dass die Substanz immer nur offenbart, was in demjenigen ist. Ja, sie hat gewissermaßen keine eigene Meinung oder keine eigene Qualität in diesem Sinne, außer die, dass es Dinge ans Licht bringt. So. Und ich würde sagen, die unangenehmen Dinge, die ans Licht gekommen sind, haben für mich in der Nachhaltigkeit den stärkeren Effekt gehabt. So. Gewisse Dinge loszulassen, zu denen man ein Verhältnis hatte des permanent vermeiden Müssens, das bringt deutlich mehr Lebensqualität und erweitert den Radius des Seins. Also ich würde sagen, ich vertrete eine Haltung, die sogar die dunklen Bereiche ganz besonders einlädt, eben weil wir tendenziell kollektiv dazu neigen, die lichten Bereiche zu betonen.
Ja. Ja, also mir geht es so mit meiner Arbeit für jetzt TV, dass ich, dass sie einerseits meinen Fähigkeiten und Neigungen sehr entspricht, dass ich aber andererseits gar nicht das Gefühl habe, dass ich es mache und dass es meine Wahl ist, das zu machen, sondern es ist einfach was Größeres, was einfach passieren will. Siehst du da Parallelen für dich bei der Organisation des NTU Science Kongresses?
Also die, wenn du auf dieser Ebene fragst und in dem Kontext, kann ich auch die Antwort geben, warum es den Kongress gibt, ist gar nicht, weil sich 3 Leute mal in die Augen geschaut haben und gesagt haben, wir machen das, sondern letztlich ist der Kongress schon ein Ergebnis einer Reise und eines, wie ich sagen würde, Bewusstseins, was nicht so ganz das ist, was ich so als Joe normalerweise erfahre. Ja? Und in dieser höheren Perspektive oder in dieser klareren Sicht so auf mein Leben und auf das, was hier so stattfindet, konnte ich so sehen, dass ich jemand bin, der auf vielen Hochzeiten tanzt, der Menschen begeistert, schnell hier und schnell da ist, aber auch eine gewisse Unruhe in sich so fast kultiviert hat und dass es doch vielleicht mal eine gute Idee wäre, genau zu überlegen, an welchem Projekt hängt dein Herz am meisten, so was ist dir wirklich wichtig im Leben und gib dem jetzt mal ganz deine Energie, ja, und hör auf, überhaupt so viel Entscheidung zu treffen, nachzudenken, und diesem Impuls bin ich gefolgt, ja. Ich habe mir dann so angeschaut, was ist so das, was mir auch besonders vom Herzen her, was liegt mir eigentlich am meisten am Herzen? So auch gar nicht mal, was ist vom Verstand her gerade das Sinnvollste, sondern wo spüre ich die tiefste Sehnsucht, die tiefste Energie? Und seitdem gibt es dann auch mehr und mehr so, was du beschreibst, dass parallel immer gleichzeitig eine Ebene da ist, dass ja gar keine Willensfreiheit ist, sondern dass es, worum es jetzt eigentlich geht, ist gewissermaßen dem, was hier sein will, aus dem Weg zu gehen. Ich würde sagen, es hat an irgendeinem Punkt eine totale Umkehr gegeben in mir dessen, was ich versuche zu erreichen. Ja, das ist interessanterweise im Außen, glaube ich, sieht man das gar nicht so stark. Aber innen hat es irgendwann einen Punkt gegeben, während man vorher irgendwie besonders gut werden wollte, den Job haben, die Frau und sich gefragt hat, wie komme ich da hin? Es ist jetzt so wie das ganze Gegenteil. Wie kann ich aufhören, immer wieder im Weg zu stehen? Immer wieder so auf meine Art zu denken, so müsste es sein, statt wirklich hinzuhören und dem Impuls zu folgen. Ich habe den Eindruck, das braucht jetzt nochmal so lange, wie ich als Joe gelebt habe. Und das ist auch nochmal ein Prozess, ja, der gewissermaßen immer flüssiger wird. So. Und das Endergebnis ist dann wahrscheinlich ein Zustand, in dem, so wie du das beschrieben hast, ja, dass die Dinge einfach geschehen, ja, ohne dass sich noch jemand einmischt und einen Kommentar dazu hat. So.
Hast du auch das Gefühl, dass das Leben quasi das, was du machst, also die Organisation des Kongresses unterstützt, also so, dass die Sachen gut zusammenlaufen, die nötig sind, dass Positives passiert, die richtigen Menschen angezogen werden, der richtige Platz gefunden wird? Oder ist es oft auch irgendwie schwierig und das Gefühl hat?
Ja, es ist schon auch Schattenarbeit. Also ich kann sehen, dass das Projekt Dinge mir zeigt und in mir hervorbringt, wo ich sehe, das sind gewissermaßen Schattenanteile. So beispielsweise, dass ich unter Druck zum Einzelkämpfer neige und die Kraft des Kollektivs aus dem Augen verliere. Ja, unter einer gewissen Arbeitsbelastung bekomme ich dann so ein bisschen wie so einen Tunnelblick und kämpfe und schreibe aber die E-Mails immer kürzer und härter und ohne Gruß und Schlussformel. Und dann gibt es immer wieder einen Punkt. Also das war die letzten Jahre so. Dieses Mal bin ich schon echt begeistert, wie stark gewisse Muster sichtbar werden. Und immer wenn sie auftauchen und deutlicher werden, gibt es dann so ein wieder, ah ja, da ist das wieder, das lasse ich jetzt wieder los. Ich würde aber sagen, der Kongress in meiner persönlichen Erfahrung ist jetzt noch nicht das, was man so Flow nennt, ja, sondern eher, das Leben gibt mir noch mal eine Aufgabe. Ich würde das so freiwillig gar nicht unbedingt machen, ja, meinem Naturell folgend würde ich wahrscheinlich eher Partys organisieren. Und in dieser Aufgabe gibt es wirklich noch mal was zu lernen für mich. So. Es ist für mich insofern ganz stimmig, als ich mich generell gefragt habe, ob ich hier im Westen gerade leben will oder ob ich jetzt nicht gerade mal vielleicht sogar für etliche Jahre im Kloster leben will. Ich habe angefangen, schon vor 20 Jahren mich für Buddhismus zu interessieren, meditiere mehr und mehr und war 2 Jahre in Asien. Und ich würde sagen, ich bin da auf das Langzeitmeditieren, bin auf den Geschmack gekommen. Und es gab Momente, wo ich mich sehr gefragt habe, warum ich mir das hier wieder antun soll. Im Moment, nicht als permanenten Ausstieg, aber an dem Punkt, wo ich stehe, mich wieder in so viel Lärm, Tumult, Sachzwang zu begeben. Die Kinder sind aus dem Haus, das war gar nicht so ganz klar. Und der Kongress ist jetzt eine sehr schöne Herausforderung zu sagen, okay, wenn du hier in der Welt bist und du bist mit Facebook und E-Mail zusammen, dann guck doch mal, ob du was Sinnvolles damit auf die Reihe kriegst. Ja, also kann man Facebook sinnvoll nutzen? Das finde ich eine wesentliche Frage. Und ja, wir erreichen eine Menge Leute darüber.
Ja, ich würde sagen, damit hast du schon ein Resümee gezogen und ja, für mich fühlt es sich jetzt rund an. Gibt es noch ein Thema und einen Aspekt, über den du gerne sprechen möchtest?
Ja, ich glaube, ich freue mich sehr, dass wir über das Thema im Dialog sind, ja jetzt schon seit einer Weile. Und ich glaube, dass in den nächsten Jahren, in dem Moment, wo es so ein bisschen in den Mainstream kommt, es immer mehr Leute geben wird, die aufgeklärt sind. Es wird sich gewissermaßen die Meinung zu dem Thema so ein bisschen verändern. Und ich glaube, das wird mit der spirituellen Szene, nenne ich sie jetzt mal so ganz verkürzt, wirklich was machen. In meinen Interviews bei JetzTV habe ich ganz oft, wenn ich einen Lehrer interviewt habe und die Kamera war aus, privat dann gefragt, ob er mit dem Thema auch was anfangen kann. So nach dem Motto, ich habe jetzt noch eine persönliche Frage. So. Und ich war überrascht, wie viele von den Lehrern gesagt haben, ja, und mir dann von der eigenen Erfahrung berichtet haben. Bei vielen, bei denen ich es wusste, habe ich es dann auch mal im Interview gefragt. Und mir ist dann so aufgefallen, dass es bei den meisten eine Zurückhaltung gibt, über diese Erfahrung zu sprechen, die sie selber persönlich sehr wertschätzen, weil sie befürchten, dass es ungut aufgenommen wird, ja, dass es Vorbehalte gibt, die dann eher nicht nützlich sind der Sache. Und da würde ich sagen, so eine Art Schlusswort ist, dass ich mich freue, dass du an dem Thema dranbleibst auch, indem du mich interviewst, obwohl es jetzt auf deinem Weg, glaube ich, noch gar nicht so Thema war oder Thema sein wird. Und dass ich mich freue auf eine Zeit in den nächsten Jahren, wo immer mehr Leute aus dem spirituellen Feld auch durchaus öffentlich sagen, ja, das war ganz wesentlich. Ich habe so die ersten Weckrufe, die habe ich dadurch erfahren, so wie ich das selber erlebt habe, dass ich sagen würde, das erste Mal aufwachen, so, das kann, so wie es in den Yoga-Sutren von Patanjali steht, ja, durch Geburt, Askese, Meditation, Yoga oder lichterfüllte Kräuter passieren. Ja. Sehr alter Basistext der Yogis. Ich würde sagen, ich kümmere mich so ein bisschen um die lichterfüllten Kräuter. Die anderen Sachen sind schon gut am Start und ich danke dir nochmal sehr, dass du dir die Zeit fürs Interview genommen hast.
Ja, ich danke dir auch für das schöne Interview. Danke, Joe.
Tschüss.